herzlich willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Eduard Popp, viermaliger deutscher Meister, WM-Fünfter und Olympia-Fünfter im Ringen. Diese Episode ist die zweite Hälfte unseres Gesprächs und wir sprechen über den Aufbau von Eduards Training, die Wettkampfstruktur im Ringen, seinem großen Ziel, dem olympischen Gold und abschließend auch noch über das große Thema Mindset für Erfolg. Viel Spaß bei der Episode. Das war ein ganz guter Überblick über Ringen allgemein. Jetzt natürlich Ringen im Speziellen. Wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Wie sieht so ein Trainingseinheiten aus? Wie teilst du es auf? Klassisch wie im Kampfsport, Einheiten mit Sparring, Einheiten mit Technik. Wie oft trainierst du?
Also wenn man es runterbricht, klar, so jetzt so in der Woche sind es dann, wenn man es mal hochrechnet, acht bis zehn Einheiten, 8 bis 12, ja, je nachdem, was für eine Phase auch. Also so ein klassischer Jahresplan im Endeffekt ist bei uns irgendwo aufgebaut, so dass man sagt, okay, über Winter und Anfang von Jahr ist so die Basisarbeit, so diese Grundlagenlegung dann auch. Da ist aber auch die Bundesliga trotzdem noch auch dazwischen immer. Also das ist auch die Zeit, wo die Bundesliga stattfindet. Und dann fangen so die Höhepunkte an. Also es ist bei uns, wir haben relativ viele Turniere übers Jahr. Es gibt immer eine, also es gibt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Also sprich so immer am Anfang von Jahr, im März, April, Mai, so ist die Europameisterschaft und dann ja, September, Oktober ist die Weltmeisterschaft, genau. Und zwischendrin gibt es halt viele Testturniere oder Grand Prix und so weiter, wo wir nicht zwanghaft teilnehmen müssen, aber es oft so strukturiert wird, einfach um auch Kampferfahrungen auch zu sammeln. Genau, dadurch haben wir schon auch immer wieder, also eine recht kurze so Off-Season quasi und eine mega lange eigentlich Season, ne, wo du schon immer immer auch ja quasi in Form sein solltest. Letztendlich so, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich das auch viele Jahre mitgemacht habe, aber auch einfach irgendwann gemerkt habe, okay, dass mir persönlich, dass ich das System mal ausprobieren will, mich wirklich eher gezielt auf einen Kampf oder auf einen Höhepunkt dann auch vorzubereiten, mit kurzen Tests vorher dann schon auch. Und gefühlt, dass das mir so ein bisschen auch mehr liegt. Auch dem geschuldet, dass ich dann doch, wenn ich so eine lange Saison habe irgendwo, die Gefahr oder ich gemerkt habe, okay, dass die Verletzungsgefahr für mich einfach schon mit meinen Vorgeschichten, die ich habe, viel höher wurde. So, ich bin jetzt auch erst 28, aber wenn man schaut, okay, wie lange ich schon das Ringen im Allgemeinen jetzt auf dem Niveau betreibe, ist da schon auch schon ein Haufen Zeit. So.
Wie lange bist du dabei?
Also angefangen habe ich natürlich klar mit 5, aber ich sag mal, so in die Nationalmannschaft kam ich dann, so Jugendnationalmannschaft, das war dann schon so mit 16, ja, genau, und dann so mit 18, 19 hat's dann so würde ich sagen, okay, richtig, also so richtig 10 Jahre, wo es so ist, dann auch die extrem intensive Arbeit oder auch strukturierte Arbeit einfach so ein bisschen angefangen hat.
Wie lange ist jetzt Vollzeitjob?
Jetzt Vollzeit seit 2016,
ja. Also quasi nach Olympia oder vor Olympia?
Genau, vor Olympia war das, 2016. Genau, ja.
Im Ringen, was ist da so Karriereerwartungen? 30, 35?
Ja, also so 30, Mitte 30 ist so. Also es gibt, ist auch oft immer unterschiedlich von auch Gewichtsklasse, komischerweise. Interessanterweise ist es im Schwergewicht so, dass viele erst so richtig erfolgreich Anfang, Mitte 30 werden. Genau, wobei in anderen oft schon so bei Ende vorbei ist, also Ende 20. Aber die Tendenz jetzt doch eher dahin geht, so wie man schon so bei 30 irgendwo, dass sich das so einpegelt und viele dann auch schon ein bisschen länger einfach dabei sind oder dabei bleiben auch in der Sportart und einfach vielleicht ein bisschen ein Umdenken kam, auch von der Trainingsphilosophie, das einfach mehr länger durchhalten können. Genau, ja, also und das ist so das System, wie wir es so grob mal aufbauen und ansonsten ist es ja ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Phase eben dann auch ist, sind wir dann entweder jetzt in der Grundlagenphase vielleicht nur dreimal auf der Matte, also Sparring, aber dann geht es auch tatsächlich irgendwann in Phasen, wo wir dann achtmal auf der Matte sind. Und zwischendrin, klar, Einheiten dann eben, wo es dann eben, klar, klassisches Krafttraining, dann Ausdauertraining ist auch immer ein Teil gewesen, oder also Zirkeltraining ist immer noch sowas, was in der Struktur drin ist. Ja, so ganz, ganz, ganz unterschiedliche Trainingsreize, die dann auch gesetzt werden, aber auch, also von der, also auch Laufen, Radeinheiten oder so Sachen, Schwimmeinheiten, sowas, also man versucht es doch immer recht breit dann auch aufzustellen und je nach Phase wird dann eben dementsprechend reagiert. Ja.
Sparring, wie oft machst du das in den Spitzenwochen und gibt es auch Monate, wo du gar kein Sparring machst?
Also so, wo ich das gar nicht mache, ist eigentlich ganz selten. Also Monate, vielleicht mal eine Woche oder so oder zwei. Ja, das ist ja so, also direkt nach einer Weltmeisterschaft oder so, da machst du es halt nach Gefühl so ein bisschen. Okay, da hast du auch meistens erstmal keine Lust mehr so auf die Matte, weil du davor schon extrem viel da auf der Matte gearbeitet hast, also so 2-3 Wochen. Und dann gehst du trotzdem, aber nicht an die Grenzen, du arbeitest dann an technischen Abläufen, du machst dann viel normale Technikarbeit oder solche Sachen oder versuchst auch viel einfach spielerisch so ein bisschen. Es ist ja einfach was trotzdem die Leidenschaft da ist und auch Spaß macht, so ganz ohne Ring geht dann auch nicht. Aber es ist dann in den Phasen nicht so krass ernst quasi, wie es dann in der Vorbereitung ist. Und wenn es dann im Trainingslager, also so die unmittelbare Wettkampfvorbereitung vor einem Höhepunkt quasi, wenn es jetzt im Trainingslager eben ist, wo viele, also wir haben ja auch ganz oft so Nationen, die dann zusammenkommen und sich dann irgendwo an einem Ort treffen und in verschiedenen Gewichtsklassen dann mehr Sparringspartner auch hast, so die Kooperationen, die da entstehen. Und letztendlich sind es dann, ja, du hast dann Montag, Dienstag zweimal am Tag, also sind dann 4 Einheiten, Mittwoch ist in der Regel frei, Donnerstag also 8 Sparringseinheiten, die du da dann auch hast. Ja, genau.
Also du sagst Trainingslager, von allen Orten, wo du bisher Trainingslager gemacht hast, was ist der eine, wo du sagst, okay, das ist mein favorite Trainingslagerort?
Okay.
Kuba, der Musik und das Wetter wegen.
würde ich gar nicht sagen, weil da einfach die Versorgung drumherum einfach alle nicht mir entsprochen hat. Ich bin trotzdem noch Schwergewichtler, ne? Es ist echt, also wo ich jetzt eigentlich in letzter Zeit wirklich top fand, aufgrund von Qualität und drumherum, war tatsächlich Russland. Also Qualität an Trainingspartner, aber auch drumherum. Also es ist in Sochi zum Beispiel, am Schwarzen Meer oben. Ist auch
recht schön.
Also ist schön, du hast eine gute Luft. Also du hast wirklich viele unterschiedliche Komponenten. Du hast nicht weit weg quasi auch die Berge. Also von der Umwelt, von allem, von der Ruhe, von dem ganzen Thema. Und von den Rahmenbedingungen einfach, was Versorgung angeht, aber auch Qualität auf der Matte an Trainingspartnern, ist das schon absolut, absolut Wahnsinn, ja. Also das ist sehr, sehr gut, ja.
Warst du schon mal in den USA für Trainingslager?
Genau, also USA wäre auch so ein nächstes Thema, aber das liegt schon ein bisschen länger. Wir waren früher dort öfters, Colorado Springs ist ja so ein absolut bekanntes.
Ich war 2015 in diesem USA Wrestling
Headquarter, erinnere ich mich.
Okay.
Gerade. Da hatte ich einen Bekannten, der mit denen gearbeitet hat.
Ja.
Und dann sind wir dann nur so vorbeigefahren, weil er was abgeben musste.
Okay.
Colorado Springs ist das. Ja.
Genau, das ist so eine Hochburg dort. Ist auch das Haupttrainingszentrum eigentlich von denen. Es ist ein riesen Olympiastützpunkt, aber aller Sportarten auch. Also vieler Sportarten. Unter anderem Ring, das ist natürlich von den Bedingungen, da würde ich sagen, nochmal eine Nummer höher. Was aber auch drumherum, ne? Also Amerikaner sind ja sehr fortschrittlich. Regeneration und also diese ganzen Maßnahmen, also du hast da wirklich einen Apparat stehen, wo du alles sofort an Maßnahmen hast, ob jetzt Kälte, Wärme, sonstige Behandlungsmöglichkeiten im Regenerationsbereich, aber auch die Trainingshalle und so wirklich tipptopp. Da hast du halt, hatten wir das, Trainingspartner ist einmal so ein Ding, wo du nicht einfach die Qualität auch hast. Und Colorado Springs hatten wir immer so einmal im Jahr dann auch als Höhentrainingslager genutzt. Es ist ja relativ hoch und da gibt's ja diese berühmten Treppen dort quasi. Wir haben auch einen bestimmten Namen, fällt mir jetzt nicht ein, wo wir einfach dort dieses auf die Höhe quasi immer wieder hochgegangen sind quasi und ein Höhentrainingslager im Endeffekt dort dann gemacht haben. Auch auf der Matte, so die ersten Tage hast du wirklich gemerkt, es fällt dir einfach extrem schwer, dort zu atmen und auch Gas zu geben, bis sich der Körper ein bisschen dran gewöhnt. Mittlerweile sind wir aber davon mehr weggegangen. Unterschiedliche Aspekte, also wahrscheinlich auch ein Aspekt, weil es einfach mega teuer ist, so für ein gesamtes Team. Und bessere Möglichkeiten gibt. Und zweitens, glaube ich, ist auch so, dass dieses Thema Höhentrainingslager auch nicht alle Sportler oder nicht alle vom Team gut vertragen haben. Manche haben das super vertragen, da gab aber manche, die danach einfach in den Keller gefallen sind quasi und da lange nicht mehr rausgekommen sind. Und deswegen ist man ein bisschen weg davon. Aber tatsächlich, ja, so in den Jahren 2014, 15, glaube ich, das war da waren wir dort öfters, ja, genau. Und die Generation vor uns, die waren eigentlich regelmäßig einmal im Jahr dort, ja. Die Generation, genau, die jetzt so den Zyklus bis 2012 Olympische Spiele mitgemacht hatten, die waren öfters, gerade USA und Kuba, das war so mit denen ihr Hauptgebiet. Wir jetzt so haben dann auch mehr so schon auf Osteuropa das Ganze verlagert, jetzt einfach von der ganzen Philosophie und Partnerschaften an Trainingsmethodik und an allem so ein bisschen hat es jetzt einfach andere Dinge, andere Planungen angenommen. Ja, genau.
Von Akklimatisierung her, das ist Colorado, 7-8 Stunden Zeitverschiebung.
Ja,
Sochi ist 2-3, sowas.
Ja, genau.
Ja, so. Deutlich kürzerer Weg dahin zu kommen.
Ja. Deswegen hat man da einfach die Dinge so ein bisschen angepasst, klar. Und unterschiedliche Maßnahmen jetzt daraus ausgebildet.
Das heißt, so ein, zwei Ersparungseinheiten sind eigentlich immer mit dabei. Wie weit gehst du hoch? Dann quasi so eine Vorwettkampfphase, wo du das Meistersparring machst. Ist da einmal am Tag, zweimal am Tag?
Sparring, ja. Also zweimal am Tag ist schon ist üblich.
Ja. Okay, das heißt quasi in der Vorwettkampfphase ist das Thema Techniktraining dann fast komplett weg und der große Fokus ist dann quasi auf Sparring.
Ja, tatsächlich. Also da ist dann der absolute Fokus so auf dem Bereich. Ja, Sparringskämpfe, auch Trainingswettkämpfe, Trainingssimulation, also Trainingswettkämpfe in dem Sinne Wettkampfsimulation, also sprich, du machst morgens zwei Kämpfe, richtig, also und dann machst du abends nochmal zwei Kämpfe und dann noch am nächsten Tag auch nochmal ein, also man versucht dann schon auch Wettkämpfe zu simulieren, weil es bei uns dann auch so ist, dass du ja mehrere Kämpfe an einem Tag auch hast. Also dadurch brauchst du so viel unterschiedliche Komponenten, was Ausdauer, Kraft und so weiter angeht. Also das heißt, es war früher noch ein bisschen krasser. Mittlerweile, jetzt der aktuelle Stand, ist es so, dass du so im Schnitt drei, vier Kämpfe an einem Tag hast und am nächsten dann ein, je nachdem, wie weit du kommst. Also eben der Finalkampf oder Kampf um Bronze oder so ist dann am nächsten Tag. Also du hast die Nacht zwischendrin zum Regenerieren. Andererseits, klar, ist der Muskelkater die Überwindung hoch, am nächsten Tag wieder aus dem Bett zu kommen und dann nochmal dich zusammenzureißen. Früher gab eine Phase auch, wo so war, dass alles an einem Tag runtergebrochen wurde. Also sprich, da hattest du an einem Tag bis zu 5 Kämpfe und abends quasi Finale noch. Das war eine harte Nummer dann auch. Jetzt haben sie es ein bisschen versucht, wieder aufzubrechen auf 2 Tage. Ja, genau. Das ist sowieso der aktuelle Stand. Und das versucht man halt dann dementsprechend auch irgendwo zu simulieren in den Trainingseinheiten, dass du zum Beispiel morgens 2 Trainingseinheiten, abends 2 Trainingskämpfe machst oder so einen kompletten Trainingstag-Simulation, Turnier-Wettkampf-Simulation, 2 Kämpfe in der Halle direkt irgendwo ein bisschen was zu dir nimmst, was isst, was trinkst und dann weiter dann eben wieder deine Sparingskämpfe machst. So ist dann die Aufteilung.
Ja. Wenn du die Sparingseinheiten im Training machst, ist es immer in derselben Gewichtsklasse oder arbeitest du auch mit leichteren Jungs? Schwere wird es nicht viele geben.
Nee. genau, also immer jetzt dann in so einer Wettkampfvorbereitung ist es dann wirklich was ausschließlich, dass es die eigene Gewichtsklasse ist. Genau, klar gibt es auch Jungs, die schwerer sind als ich natürlich, aber nachher, wenn der Wettkampf ist, cutten, müssen die halt eben dieses typische Weight-Cutting halt eben auch machen, je nachdem wie viel. Dann auf die, genau, also bis 130, das ist so, also 130,0 mehr darfst du nicht haben im Wettkampf. Aber es gibt einige Jungs, die natürlich dann auch mal 135, 138 Kilo oder so im Training, in der Trainingsphase haben. Das spürst du dann halt schon, auch im Training, klar. Also die 8 Kilo Unterschied von Wettkampf und Training merkst du. Ist aber nicht mehr so krass. Dieses Weightcutting war ja früher ganz, ganz stark bei uns. Mittlerweile ist es so, dass du an allen beiden Tagen auch wiegen musst und an dem gleichen Tag, wo der Wettkampf ist. Früher war es so, dass du am Tag vorher wiegen durftest. Und jetzt mussten halt viele quasi ihre Gewichtsklasse wechseln, weil sie einfach dieses klassische starke Gewichtsreduzieren nicht mehr so möglich war. Ja, da gab es Anpassungen auch von Gewichtsklassen eben. Und worauf ich hinaus wollte, genau. Aber so in der Trainingsphase oder in der normalen Trainingsphase ist es dann auch schon so, dass ich auch mit Jungs in der nächsten Gewichtsklasse, die 98, also die haben dann meistens so um die 100, 103 Kilo, mit denen dann auch mache. Aber es gibt auch mal eine Phase, wo ich tatsächlich noch weiter runtergehe und mal auch mit einem Jungen mache, der jetzt nur an die 90 hat. Ich kann das irgendwo machen, weil du irgendwo jemanden brauchst, der auch ein gewisses Feingefühl hat und da natürlich nicht dann voll reinprischt, dann in die, weil einer einfach leichter ist. Aber es ist für mich trotzdem immer eine Erfahrung, weil es einfach eine ganz andere Schnelligkeit ist und ich anders arbeiten muss, anders reagieren muss. Ich tue mich unheimlich schwer, mit so einem Leichten dann auch zu machen. Ich versuche dann die Kraftkomponente eher auszuschalten und versuche dann wirklich technisch und schnell zu arbeiten. Was für mich auch wieder ein ganz anderer Ausdaueraspekt ist. So, ich werde viel schneller müde quasi, in dem Sinne nicht muskulär, aber so das Cardio-Thema kommt dann höher rein. Und von dem her ist es da auch schon möglich. Aber ich glaube, so dieser Mix ist recht gut. Ne? Also bei uns gibt es ja auch Bodenkampf-Keim. Bodenkampf ist es dann meistens sehr, sehr deutlich. Also das macht auch keinen Sinn. Aber den Standkampf kannst du auch tatsächlich mit leichteren Gegnern simulieren. Und das war eine Phase jetzt auch tatsächlich so 2013, 14. Da hatte ich nicht so viele Schwergewichtstrainingspartner und habe dann auch wirklich viel mit Leuten mit 100 Kilo quasi gemacht. Was mir dann aber nachher auch wieder in manchen Bereichen zum Vorteil wurde, weil ich einfach nachher schneller war als meine Gegner jetzt im Schwergewicht. Ne? Also die sind dann mit der Schnelligkeit nicht mehr so zurechtgekommen, obwohl sie körperlich klar überlegen waren, aber einfach ja die Schnelligkeit nicht ganz verarbeiten konnten. So, also hat immer unterschiedliche Aspekte.
Ja. größere Speed-Komponente. Was sind die schwersten Jungs im Schwergewicht? Gibt es welche mit 150 rumlaufen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe es natürlich nie selber live gesehen, aber es ist so, dass gerade auch der kubanische Olympiasieger Mian Lopez, also es ist so die Legende in der Sportart und in der Gewichtsklasse, aber jetzt dreimal Olympiasieger.
Okay, das ist eine Ansage.
Genau, beginnend 2008, 12, 16, genau.
Noch ganz wenige, die das jemals geschafft haben.
Ja, und er will jetzt tatsächlich 2020, also 2020 wollte er jetzt, 2021 nochmal den vierten Titel, also es wäre dann auch quasi der erste, der es schaffen würde, vier Titel, quasi Olympiatitel zu holen. Und ja, bei ihm sagt man, dass er so in seiner Offseason schon also um die 150 quasi Kilo hat.
Das ist viel Reis und Bohnen.
Ja, genau, das ist so. Dass der so ein Gewicht hat, aber dann es ist ja bei ihm auch so, dass er eben nicht immer den ganzen Zyklus quasi im Wettkampfsvorbereitung ist oder Training. Es kann auch sein, dass er einfach mal in einem Olympiazyklus einfach mal 2-3 Jahre überhaupt nicht sichtbar ist auf irgendwelchen Turnieren und dann halt in einem Jahr vor den Spielen ein Turnier ringt oder vielleicht gar nicht. Also jetzt 2019 hat die Quali ein jüngerer Kubaner quasi geholt. Er war nur da ein bisschen als Trainingspartner so. Er hat, glaube ich, ein Turnier, ich glaube, die Pan Ams waren das, Games, die er gerungen hat. Ich glaube, ein Turnier oder so in einem Zyklus von 4 Jahren. Also ist schon bemerkenswert, genau. Und deswegen, ja, diese Gewichtsschwankungen auch. Ne?
Pan Ams hat er dann gewonnen?
Ja. Ja,
und klar. Damit qualifiziert er sich für Olympia?
Nee, es hat jemand anders hat die Quali geholt bei den, also 2019.
Das genau. Heißt, er ist nächstes Jahr nicht dabei oder ist in Tokio?
Doch, also okay. Es ist immer so, dass es nicht immer, also die Qualifikation nicht namensbedingt ist, sondern fürs Land.
Okay.
Ja, also das heißt, also es hat ein junger Kubaner die Qualifikation quasi geholt. Er darf aber trotzdem als Vertreter dann nachher bei den Olympischen Spielen teilnehmen.
Das heißt, der junge Kubaner kommt nicht.
Genau, der macht jetzt den Wechsel. Ich weiß ja, aber ich glaube doch, der hat sogar die Qualifikation dann nachher noch über die Pan Ams eben geholt fürs Freistil.
Ja. Okay, das heißt, dann kann er auch im Schwergewicht. Aber
im freien Stil, genau.
Ja. Was macht den Kubaner so dominant?
Ja, es ist wirklich schwierig, also es ist wirklich schwierig zu definieren. Es ist eine unglaubliche Kraft, die er besitzt. Ich glaube, die Kraftkomponente ist schon ein mega, mega Thema bei ihm.
Einfach, hast du schon gegen ihn gerungen?
Ja, genau. Zweimal, glaube ich. Zweimal, ja. Also von der Kraft her ist es eine absolute Hausnummer, so. Aber das, was wir vorhin eben hatten, er bringt halt beides mit, diese unbändige Kraft und auch die Technik. Ne? Die Technik, das Feingefühl, einfach das Timing, das sitzt bei ihm auch und diese Kombination ist einfach schon schwierig zu schlagen. Ja. Aber da braucht man eine ganz, ganz, ganz klare Strategie, um ihn zu schlagen. Und das ist natürlich auch durchaus mein Ziel, da auch ranzukommen. Aber es ist natürlich von seiner Genetik, von seiner Veranlagung, glaube ich, auch schon von Natur aus, also schon immer, wenn man so ihn verfolgt, der da sehr, sehr viel mitbekommen hat. Genau, ja. Vom Training her, man hört ja immer nur Sachen. Es ist tatsächlich wohl gar nicht der fleißigste und strukturierteste, was das angeht, aber er hat trotzdem, also trainiert er halt mal auch ein Jahr oder so einfach gar nicht. Und, ja, auf jeden Fall manchmal auch wirklich mysteriös natürlich das Ganze, aber also der Erfolg gibt ihm irgendwo recht. Ja.
Was bei sowas immer ganz interessant ist, mit dem gerade je länger eine Karriere ist, desto spezifischer soll das Training werden und je mehr Pausen du machst, Das ist unwahrscheinlicher natürlich auch Verletzungen von was Overuse angeht oder auch einfach nur so diese Burnout-Komponente. Das ist gerade in anderen Kampfsportarten eine Sache, die ich beobachte, ist viele, die dann, die wenn sie lang dabei sind, Sparring deutlich runterfahren. So nach dem Motto, hey, mittlerweile, ich weiß, wie Kämpfe funktioniert. Und Sparring ist einfach zu viel Risiko. Das heißt, primär drillen und jemand, weiß nicht, der Kubaner, wie alt ist er? 30 plus minus.
Jetzt meinst du? Er ist jetzt schon 36 oder an die 38 geht er dran.
Seit über 30 Jahren ringen. Das heißt, er hat ja schon einiges an Stunden auf der Matte gesammelt. Und natürlich auch, als je schwerer du bist, desto potenziell kleiner das Trainingsvolumen, desto das bewältigen kannst, weil desto größer die Abnutzung, wenn du irgendwie 70 Kilo wiegst. Das ist natürlich von Belastung auf Weichgewebe, Gelenke und so weiter eine andere Geschichte, als wenn du mit 130 Kilo durch die Gegend läufst oder mit 150. Was eine interessante Komponente ist und auch natürlich, dass er mit langen Trainingspausen wieder zurückzukommen, ist ja auch nicht gerade das Einfachste.
Absolut, das ist schon durch längere Verletzungsphasen oder so und dann einfach wieder da reinzukommen, das ist schon auch heftig bei uns einfach in der Sportart. Aber auch die Komponente der Kopf einfach irgendwo erstmal, dass der frei ist, da auch wieder aufs Ganze gehen zu können.
Ja. Kubaner hält sich wahrscheinlich in seinem trainingsfreien Jahr mit Tanzen fit.
Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist gut möglich, ja. Also es war auch jetzt bei ihm noch nie irgendwie bekannt, dass er irgendwie ausgefallen ist aufgrund größerer Verletzungen oder so. Ja, es ist schon interessant, einfach so von recht interessante Dinge, die einfach zu beobachten sind. So, ja, vielleicht hat er einfach aufgrund seines sehr hohen Vitamin-D-Spiegels vermutlich. Kann auch
sein. Man sieht ja eine Rolle spielen. Ja. Das ist also allgemein, das Wetter und die Wärme hat gewisse Vorteile.
Ja. Oder genau, wie ich schon gesagt habe, genetisch einfach auch mit Sicherheit auch einige krasse Voraussetzungen, die so einfach nicht zu wiederholen gilt einfach. Ne? Das ist zum vierten Mal um Titel kämpfen zu wollen, das war schon heftig. Ne? Das sind immerhin 16 Jahre
an der Weltspitze. Arbeit.
Ja.
Ganz wenige Sportarten, wo Athleten das geschafft haben, so lange an der Spitze zu sein.
Ja.
Usain Bolt war 2,8, 2,12, 2,16.
Ja.
Waren drei. Pyros Dimas im Gewichtheben waren vier Olympische Spiele. War dreimal Gold, einmal Bronze. Ronny Weller im Gewichtheben war auch vier Olympische, aber der hat sich aufgeteilt zwischen Gold, Bronze und Silber. Und darüber hinaus gibt es nicht so viele, die es geschafft haben, tatsächlich 16 Jahre.
Ja, also es gab einen, Alexander Karelin, das ist auch ein Schwergewichtler aus Russland, der jetzt die absolute Legende auch ist aktuell. Der hat drei Olympische Spiele, und hatte ja den Versuch gestartet 2000 in Sydney war das, glaube ich, genau. Das weiß ich noch, als Jugendlicher, als Kind noch da, mir das angeschaut gehabt. Ist dann im Finale an einem Amerikaner gescheitert. Das war ja so, ich so verfolgt hast, aber unglaublich krasse Dimension. Also es war der Russe absolute Modellathlet, also könnte genauso im Bodybuilding auch durchgehen. Und der Amerikaner, einfach Roland Garner. Genau. Ja, der hat dann bei so Shows danach mitgemacht wie The Biggest Loser und so. Ne? Also dementsprechend auch eine Figur gehabt jetzt. Ja, aber einfach diese krassen Dimensionen einfach, ne? Aber trotzdem gewisse Talente einfach gehabt und er hat den, also der Roland Garner hat den tatsächlich diesen absoluten Modellathleten dann auch geschlagen gehabt im Finale und wurde Olympiasieger und so hat er quasi seinen vierten Titel nicht gewinnen können. Er hat drei Olympiatitel gehabt und dann 2000 in Sydney hat er dann verloren gehabt, genau.
Crazy, ja. Wenn wir nochmal zurückkommen zu deinem Training, Sparring war ja eine Komponente, über die wir ein bisschen geredet haben. Technik, griechisch-römisch, quasi Hüfte aufwärts.
Ja.
Das heißt, Techniktraining, wie sieht das aus? Versuchst du da quasi viel Kopf zu arbeiten? Im Endeffekt, was kannst du angreifen? Du kannst Kopf, Schulter und Taille.
Genau, richtig. Also worauf das dann hinausläuft, was im Technik ist, sind jetzt eben Hüftangriffe, ne? Also gerade so typische Überwürfe. Supless ist so ein Begriff. Angriffe quasi ja direkt an die Hüfte und dann über sich zu werfen, Arme, also so typische Schwunggriffe an den Armen, wie man sie auch aus dem Judo eben auch kennt. Aber ohne, dass du irgendwas angreifst, sondern du wirklich nur Haut anfassen musst und dadurch eben auf das Timing oder auf den Gegner ausnutzen musst, wann er eben diese Bewegung vorwärts macht, dass es ihn überschlägt sozusagen. So Schulterschwünge nennt sich das, Kopf-Hüftschwung, solche Geschichten oder halt eben wirklich viel am Nacken oder am Kopf dann auch zu arbeiten, ihn am Kopf eben runterzukriegen und da dann verschiedene Würfe auch anzusetzen oder ganz klassische Sachen, dass du auch über die Arme arbeitest, um deinen Gegner dann zu versetzen, um dann Takedown quasi hinzukriegen. Also du kommst von hinten dran und er landet auf dem Bauch und dann kannst du von hinten wieder weiter deine Punkte oder deine Griffe eben auch machen.
Punkte gibt es für was? Wenn ich die auf dem Runter bekomme, gibt es direkt einen Punkt?
Genau, ja. Also mittlerweile zwei. Also es ist Punkte aufgeteilt. Ein Punkt gibt es, wenn einer, es gibt ja eine Mattenfläche, das ist ein roter Kreis, wenn einer den roten Kreis verlässt und sich entzieht quasi, ist es ein Punkt.
Das heißt, auch wenn ich dich rausschiebe?
Nicht offensichtlich, also du darfst nicht offensichtlich quasi wie im Sumo, also das ist verboten, aber wenn es aus der Aktion passiert und man merkt, einer entzieht sich bewusst oder genau und geht Richtung Mattenende, dann verliert er den Punkt quasi, ne? Das ist damit, dass er einfach nicht abhaut, ne? Früher war es dann so, dass viele, wenn sie im Griff waren, dann abgehauen sind und es gab keinen Verwarnungspunkt oder so. Mittlerweile ist es so, dass es dann einfach nur einen Punkt raus, also einen Punkt bekommst, genau. Zwei Punkte ist es dann so, dass du tatsächlich für so, also Takedown quasi, dass wenn du hinten drauf kommst oder ihn runterreißt, egal wie auch immer, ob über den Rücken oder ob du ihn am Kopf runterreißt und er auf dem Bauch landet, also immer wenn er auf dem Bauch landet und du nach hinten drauf kommst, ihn beherrschst, dann kriegst du zwei Punkte und alles andere sind dann mit vier Punkten, das sind dann Würfe, ne? Also und wenn
ich ihn auf den Rücken lege?
Also wenn du ihn wirfst und er auf dem Rücken landet und dann sich wieder auf den Bauch dreht, dann sind es vier Punkte. Wenn du es aber schaffst, ihn über so ein Takedown quasi, dann gibt es auch nur zwei, aber er auf dem Rücken landet und auf dem Bauch dreht, gibt es auch nur zwei Punkte. Rücken ist dann natürlich, wenn einer merkt, Rücken ist ja das K.O. quasi bei uns. Also wenn einer, es ist ein Schultersieg, Schulterniederlage quasi. Wenn er auf die Schulter fällt und du ihn dann da schaffst, so kurz zu beherrschen, also ein, zwei Sekunden, und er mit beiden Schultern tatsächlich komplett auf dem Rücken liegt, dann ist es der Kampf sofort beendet. Ja, das ist das sofortige K.O. Deswegen ist das eher seltener, dass das vorkommt, weil jeder einfach instinktiv sich sofort wieder wegdreht oder versucht nur mit einer Schulter irgendwie auf den Boden aufzukommen und sofort wieder auf den Bauch sich umdreht. Ja. Und dann für besonders schöne Würfe oder besonders schöne Amplituden quasi gibt es fünf Punkte. Ja.
Okay, das heißt genau. Diese ästhetische Komponente.
Genau, richtig. Und also jetzt international ist es so, dass dann auch in Griechisch-Römisch bei uns bei 8-0 technischer Überlegenheitssieg ist und der Kampf dann damit beendet.
Ja. Genau. Das heißt quasi, wenn du einmal geworfen hast und vier Punkte hast, dann ist eigentlich schon mal so gut wie...
Genau, richtig. Genau. Also es ist schon, ja, also zwei hohe Würfe, dann hast du schon mal gut. Wobei die Würfe mittlerweile immer schwieriger einfach werden oder auch schwieriger sind einzusetzen, einfach weil du hast ja tatsächlich, also du hast nichts anzufassen, also du musst einfach über die Haut und wenn du es nicht schaffst in den ersten drei Minuten, ist es eher unwahrscheinlich, dass du noch hohe Punkte machst, weil die Haut fängt an zu schwitzen und du rutschst einfach teilweise weg und so und da passieren dann auch aber weniger hohe Wertungen. Dann musst du schon schauen, dass du über andere Aspekte dann das schaffst, dann zu machen. Oder es gibt ja eben dann diese Bodenlage noch bei uns angeordnet, wenn einer sich entzieht, also aufgrund von Passivität im Boden dann eben den Gegner zu drehen oder auszuheben quasi und auch zu werfen. Das ist dann schon eher, da gibt es immer unterschiedliche Spezialisten, mehr sind Bodenkampfspezialisten, manche sind eher im Stand stärker, manche sind beides. Also da gibt es dann noch tiefer ins Detail.
Wie oft auf hohem Niveau gibt es den K.O. Schultern auf dem Boden oder die 8-0?
Ja, relativ selten natürlich. Also ich sage mal, wenn du jetzt eine Weltmeisterschaft anschaust, dann gibt es ja auch immer Qualifikationskämpfe, dann kann das ist das dann 16. Finale, Achtelfinale, Viertel, Halb und so weiter. So in den Qualifikationsrunden ist es ganz oft noch, ne, weil da einfach aufgrund von der Konstellation, Auflösung, einfach Nationen auch aufeinander kommen, die ganz andere Ausbildungen so durchmachen, oder auch die Qualität ganz, ganz unterschiedlich ist. Aber desto weiter es natürlich geht Richtung Achtel-, Viertelfinale, siehst du keine großen, also in der Regel, es sei denn, es sind ganz, 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 ganz zufällige Konstellationen, dass es dann schon nochmal vorkommt. Aber die Regel ist es, wenn zwei gleichwertige Athleten dann Richtung Halbfinale oder so aufeinandertreffen, passiert das nicht, dass es, es sei denn, er hat einen kompletten Blackout oder so, dass da dann noch viele K.O.s oder Schultersiege oder eben technische Überlegenheitssiege sind. Also, dass die Kämpfe laufen dann schon auch oft darauf hinaus, dass es dann 3-1, 2-1, 1-1 so in dem Ausmaß dann rausläuft. Wie in jeder anderen Sportart wahrscheinlich auch.
Ja. Was passiert beim Unentschieden? 1-1?
Genau. Gibt's quasi nicht mehr. Die Schiedsrichter sind tatsächlich dazu angehalten, kein 1-1 mehr zuzulassen, sondern dann eben auch also 2-1 sozusagen auch zu ziehen.
Das heißt, wir ringen gegeneinander. Du haust, ja. Du haust ab, dann kriege ich einen Punkt.
Ja, genau.
Und du schiebst mich raus, genau. Oder ich hau ab, dann kriege ich einen Punkt, dann ist 1-1.
Genau, richtig. Dann ist 1-1, dann geht's weiter. Wir kriegen nichts hin. Im Endeffekt ist es dann eben so, dass dann derjenige, also es gibt pro Runde, also es sind ja zweimal drei Minuten. Und in den ersten 3 Minuten, wenn es dann jetzt 1-1 steht, ist es aber immer so, dass es immer jemanden gibt, der eher passiver oder aktiver einfach kämpft. Also es ist ganz, ganz selten, dass beide gleich Gas geben. Es gibt viele taktieren ja, machen die ersten 3 Minuten ein bisschen langsamer, so um Kraft zu sparen für die nächsten. Dann entscheidet der Schiedsrichter, okay, der ist passiv, ne? Dann kommt diese Reaktion quasi, okay, der Passivere muss in die Bodenlage. Das gibt einen Punkt. Ja? Und ich habe quasi den Vorteil, jetzt nochmal eine Wertung zu machen. Ja? Das heißt, dann ist es, also wird es über diese Passivitätsschiene entschieden. Ja, also im Endeffekt ist es dazu angehalten, dass du immer Action gibst, dass du 6 Minuten nicht aufhörst quasi. Und die Schiedsrichter greifen da auch ein, dass du weiterhin Gas gibst. Wenn du das nicht machst, wirst du passiv gestellt. Ja. Genau, und so werden die Kämpfe dann immer gestaltet. Und wenn der Schiedsrichter merkt, okay, dass du da einfach auch nicht mehr kannst oder zu viel taktierst, dann hast du halt teilweise auch keine Chance. Aber so gibt's dann für jeden Kampf quasi nochmal einzelne Strategien, wie jeder schon irgendwo in den Kampf geht und wie er dann auch taktiert, weil tatsächlich komplette 6 Minuten ohne irgendwo durchzuschnaufen ist fast unmöglich. Ja. Und das halt über mehrere Kämpfe hintereinander. Ist immer das Ziel, aber ist schon eine mega Herausforderung. Dadurch ist es, wenn du am Anfang es schaffst, eine hohe Wertung anzusetzen, dann weißt du, okay, jetzt kann ich ein bisschen langsamer machen, also zumindest mal abwarten, ich muss nicht mehr zwingend noch auf einen Punkt raus. Was aber wiederum passieren kann, wenn der Schiedsrichter dann merkt, okay, du blockierst nur und ruhst dich aus, kriegst du eine Verwarnung, kommst in Nachteil, der andere Gegner ist ein Bodenspezialist, hebt dich aus, macht eine hohe Wertung, liegst du wieder 5-4 hinten quasi, ne? So. Deswegen. Und für die Passivität, immer wenn du passiv bist, kriegt dein Gegner auch einen Punkt. Ja. Also wenn du in die Bodenlage musst, kriegt dein Gegner einen Punkt dafür auch.
Automatisch.
Ja. Genau.
Das heißt ja, du bist gezwungen,
was zu tun. Ja.
Und die strategisch-taktische Komponente ist auch.
Ja, es ist, die ist tatsächlich groß und die wird auch, also du musst schon auch irgendwo eine Taktik immer wieder fahren. Wie du ungefähr oder dir zurechtlegen, okay, was kann ich machen, wie will ich den Kampf gestalten, so vom Ganzen her versuche ich jetzt, jeder hat so seinen Stil, tatsächlich meinen Stil da aufzudrängen und aktiv zu gehen und nicht immer nur reagieren zu müssen. Also gibt's auch verschiedene Typen, eher die nur kontern, eher die nur angreifen. Einer, der eigentlich immer nur angreift, aber plötzlich immer nur kontern muss, da plötzlich geht viel mehr Energie verloren einfach auch, wird schneller müde und solche Sachen. Also gibt welche, die einfach nur die ersten 3 Minuten den Gegner so bearbeiten, dass er müde wird, weil sie wissen, er ist konditionell nicht der Stärkste. Ja, also so Taktiken gibt's auch. Wenn ich einem weiß, okay, der ist zwar körperlich mega überlegen, den werde ich in den ersten 3 Minuten nicht schaffen zu knacken, weil ich nichts hinkriege, weil einfach eine andere Power dahinter ist, dann versuche ich ihn zum Beispiel 3 Minuten einfach nur zu bewegen, ins Leere zu laufen, dass er immer wieder einfach reagieren muss, einfach immer wieder quasi atmen muss und viel atmen muss und dann irgendwann ab der zweiten Hälfte merke, okay, jetzt lässt die Power nach, die Sauerstoffversorgung ist nicht mehr da, er macht Fehler und dann nutze ich meine Chancen und mache die Punkte. Ja, das ist schon auch viel.
Ein gutes Beispiel von diesem, wenn einer quasi ans andere Ende des Kontinuums im Vergleich zu seinem Game gedrückt wird, verfolgst du Boxen?
Ja, ab und zu mal, ja.
Hast du Deontay Wilder gegen Tyson Fury 2 gesehen?
Ja.
Aber das war ja auch im Nachhinein, hat der Fury hat ja von vornherein gesagt, dass er Wilder ausnockt, was die wenigsten sonderlich ernst genommen haben. Und dann hat er im Nachhinein erklärt, dass er im Endeffekt Wilder, der über 40 Kämpfe nie verloren, bis auf 2, alle mit K.O. beendet, alle Angst vor ihm, weil er also nicht der technisch beste Boxer ist, aber wahnsinnige Power hat, alle relativ zurückhaltend das angegangen sind. Und dann am Ende des ersten Kampfes ist ja Fury zu Boden gegangen in der letzten Runde und ist dann wieder hochgekommen, hat den Rest der Runde gewonnen und hat den Rest der Runde einfach nur Druck gemacht und hat da gemerkt, hey, ich habe einen Haufen Druck gemacht und Wilder, auf einmal kam es mir so vor, als wäre er quasi würde so ein bisschen stolpern und hätte auf einmal Riesenprobleme, mit mir zurechtzukommen und hat dann nach diesem Knockout quasi den Rest der Runde gewonnen. Mhm. Dann hat sich die Runde verloren aufgrund des Knockouts, aber es war dann für ihn so ein Moment, ne? Alle sind relativ vorsichtig, weil sie nicht quasi reinlaufen wollten in so eine Rechte und er hat dann quasi von Anfang an einen Haufen Druck gemacht und der Wilder hat über 40 Kämpfe gewonnen, war unglaubliche Knockouts, also kann jeder mal bei YouTube Deontay Wilder Knockout Highlight anschauen. Mhm. Da sind einige Knockouts dabei, wo er quasi in die Deckung reinschlägt und der andere fällt einfach um. und dann im zweiten Rückkampf gegen Tyson Fury, auf einmal Fury macht die ganze Zeit Druck und es sieht einfach aus, als wäre Wilder bei weitem nicht der dominante Weltmeister, der tatsächlich war. Das ist quasi komplett raus aus seiner Comfortzone, das ist genau das Gegenteil von dem, was sonst immer passiert ist, statt relativ vorsichtig das Ganze anzugehen, Druck, Druck, Druck und war dann so quasi, ist das nicht gewohnt, dass das jemand gemacht hat und hat dann, ich glaube, 7 Runden plus minus waren es, bis der Kampf beendet war, hat dann in den 7 Runden auch so ausgesehen, als würde er nicht in den Ring gehören. Was interessantes Beispiel ist, vor allem im Kampfsport hat man ja relativ schnell so Champions oder einzelne Kämpfer, die einen wahnsinnig dominanten Eindruck machen. Und dann kommt der eine Gegner, dessen Stil halt einfach passt. Und auf einmal sieht's nicht mehr so dominant auf, wo du davor denkst, okay, das ist quasi, der macht alle platt, rennt durch, gewinnt alles. Und dann auf einmal kommt da der eine, dessen Stil halt einfach gut passt.
Genau.
Und dann wird das Ganze recht gut neutralisiert.
Ja, absolut. Gibt's bei uns auch immer. Immer ganz, ganz häufig. Und was auch immer wieder so schon in dem Zusammenhang sichtbar ist, gibt auch immer wieder so ganz viele Newcomer. Ne? Also im Endeffekt einen, den jetzt keiner groß auf dem Schirm gehabt hat und der taucht dann plötzlich auf einer Weltmeisterschaft oder so auf. Das ist ja nicht wie jetzt in der UFC oder so, wo du einfach vorher einen Haufen Kämpfe machen musst, um dich zu zeigen, um hochzugehen oder so. Sondern bei uns ganz echt sein, dass einer, der noch nie große Turniere gerungen hat, namhafte, dann plötzlich auf einer Weltmeisterschaft dann auch startet, weil er sich für sein Land dann quasi da qualifiziert hat. Und du den überhaupt nicht auf dem Schirm hattest und der plötzlich jemand ist, der sehr, sehr unangenehm ist oder einfach Fähigkeiten hat, mit denen du jetzt nicht so gerechnet hast, dann kommst du halt auch extrem ins Rudern erstmal. das ist dann auch dieser eine unangenehme Gegner quasi, mit dem du dich dann auch oft viel mehr quälst als sonst, weil du stellst, also du passt deine, also Videoanalyse von Gegnern und so ist ja natürlich auch ein Thema. Und wenn du deinen Gegner kennst und weißt, was der macht, wie der reagiert, bist du im Kopf auch schon ganz anders drin, als wie einer, der einfach wilde Bewegungen macht und der macht einfach, wo du jetzt dich gar nicht darauf vorbereitet hast. Das hat den einen oder anderen schon aus dem Konzept gebracht und auch mal einen WM-Titel oder so gekostet.
Ja. Wie viel so Videoanalyse machst du? Schaust du viel Ringen?
Ja, also immer wieder mal phasenweise, genau. Wenn es jetzt gerade so Richtung Olympische Spiele hingeht, ist es dann nochmal stärker, wenn man dann eher weiß, wer auch die Gegner dann tatsächlich sind, wer sich qualifiziert hat. Und dann macht man schon eine genauere, wobei es jetzt in den letzten Spielen eher ein Trainer gemacht hat oder mir eine Liste zusammengestellt hat, so. Und ich ab und zu zwischendrin auf jeden Fall immer mal wieder auch Kämpfe anguck. Aber ich jetzt auch jemand bin, der tatsächlich eher instinktiv oft rangeht, also der dann sich gar nicht so krass versucht, immer ein, also es gibt jemanden, der wirklich nach Schema F vorgeht, aber im Kampf ist es bei mir so, dass ich eher meine Stärke dann doch ist so dieses instinktive Handeln, instinktive Kämpfen auch. Ist so ein schwierig manchmal zu beschreiben, das ist Instinkt, kannst du eigentlich nie nicht wirklich beschreiben, dass du einfach weißt, wann der Moment da ist und wie du handeln sollst. Das ist bei mir, das ist auch was, wo ich sagen würde, wovon ich so ein bisschen zehr, wo viele anderen Probleme haben, damit klarzukommen, so, oder dass ich einfach auch Dinge einfach mal rausholen kann aus dem Repertoire, die ich vorher noch nie so gezeigt habe. Also Griffe oder Techniken oder so. Ja, das ist da so ja oft unterschiedlich von der Herangehensweise noch.
Wo kann ich Wrestling anschauen? Weil Fernsehen?
Ja, genau. Also Fernsehen mittlerweile. Also Eurosport macht immer Zusammenfassungen jetzt von großen Events, von Weltmeisterschaften und so. Aber ansonsten tatsächlich, also YouTube ist so die beste Quelle. Und der Weltverband macht sehr, sehr gute. Also jeden Kampf findest du eigentlich mittlerweile auch tatsächlich online.
Okay.
So, also
bei YouTube oder?
Bei YouTube,
okay.
Ja. Also,
das heißt, der Weltverband stellt sie online.
Genau, der Weltverband filmt auch jeden Kampf und der wird dann auch online reingebracht mittlerweile über YouTube. Und da machst du halt schon immer wieder Analysen, ja, also guckst dir die an, so wie gerade der Bedarf ist oder du siehst, okay, da macht jemand eine neue Technik oder eine krasse Technik und dann gehst du da halt rein und schaust dir an, wie er die Technik dann auch gemacht hat oder auf was du dich vorbereiten musst oder aufpassen musst und dann arbeitest du schon auch manchmal an Dingen rum, wenn du es weißt, okay, das ist dein Hauptkonkurrent und dann, okay, wie kann ich diese Technik abwehren, beziehungsweise was ist mein Konter dagegen, was ist meine Antwort drauf oder wo hat er Schwächen, wo kann ich ansetzen, worauf gehe ich dann, so die Sachen, die ich vorhin genannt habe, jemand, der konditionell schwächer ist und so, ich weiß, okay, aus den Analysen ist rausgekommen, der Gegner wird ab Minute 4 schwach quasi, ja, okay, dann ist mein Ansatz, der müde zu machen und dann hinten raus eher zu powern oder einer, der jetzt, wenn er hinten liegt, einfach das Konzept verliert, so da einfach dran zu bleiben. Also so unterschiedliche Systeme, wie man dann da einfach auch vorgeht. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Punkt auch ist. Also es gibt auch wirklich Leute, die über YouTube quasi so das Ringen gelernt haben oder zum Profi oder mehr oder weniger dann auch geworden sind. Ja, weil sie sich vieles auch dann angeschaut haben und auch überlegt haben. Letztendlich, aber du brauchst halt trotzdem, ja, du musst es dann aber, die Bewegungsabläufe, also es sind tausende Wiederholungen, die du das dann ausprobieren musst und du wirst eher selten jemanden 1:1 auch kopieren können. Du musst trotzdem deine eigene Bewegung dann daraus machen, aufgrund auch von anatomischen Verhältnissen, Hebelverhältnissen, Beweglichkeitsverhältnissen, ne? Also ist ja, du hast ja trotzdem ein anderer Körper als derjenige, der jetzt im Endeffekt da die Übung vormacht oder im Wettkampf mal gemacht hat und du musst sie an dich anpassen. Also als Inspirationsquelle und so, klar, top. Ja, und einfach so das Gefühl dafür zu bekommen, sich Dinge anzuschauen oder auch vor allem im Kopf auch mal die Bewegungen durchzugehen. Ich glaube, das macht auch schon wirklich viel aus.
Ja. Da gibt es interessante Untersuchungen, Studien im Bereich Krafttraining, die im Endeffekt zeigen, dass wenn du die Ausführung einer Übung visualisierst, du Kraftzuwächse hast, ohne dass du die Übung tatsächlich machst. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wenn du es tatsächlich machst, sondern wir legen hier irgendwo im Bereich von 50% der Kraftzuwächse durch reines Visualisieren von Krafttraining, was natürlich im Umkehrschluss für jede Form des Bewegungsablaufs, wenn du ihn visualisierst, hat es eine Anpassung der Neuronen. Somit hast du einen Lerneffekt über das Visualisieren von Training. Aus meiner Sicht einer der zwei Formen von Mentaltraining, die tatsächlich funktionieren. Viel Mentaltraining heute ist ja dieses Motivationsding, was mit Sicherheit funktioniert, aber nicht so richtig zuverlässig ist. Gerade Optimierung von Motivation ist was mit recht wenig Progressionspotenzial, währenddessen sowas wie das Visualisieren von Bewegungsabläufen tatsächlich funktioniert und natürlich auch im Leistungssport relativ häufig. Also wie viel Zeit bist du auf der Matte, wie viel Zeit bist du im Auto oder auf dem Sofa zu Hause und gehst einzelne Abläufe im Kopf durch und denkst dir, ah, das muss ich morgen so machen.
Okay, krass, du hast gesagt zwei, also das wäre Visualisieren einer und der zweite Punkt?
Anschauen.
Anschauen.
Also einen Sport anzuschauen hat nachweislich einen Effekt. Es gibt sogenannte Spiegelneuronen. Das heißt, indem du jemandem zuschaust, wie er etwas macht, hast du einen nachweislichen Lerneffekt. Das gerade im Sport, wenn es ein bisschen eigenere Bewegungsabläufe sind, was so da teilweise auffällt, ist, dass jemand, wenn jemand quasi ein Fan von jemandem wird oder ein Hauptgegner ist und man ihn ständig beobachtet, dass das sogar einen direkten Effekt hat auf die eigenen Bewegungsabläufe und den Fluss, aber auch natürlich grundsätzlich umgedreht, wenn ich quasi, das ist ein bestimmter Wurf, du trainierst diesen Wurf nicht, sondern du schaust den jetzt quasi eine Woche lang nur an, ohne ihn jemals zu machen und du machst ihn dann zum ersten Mal, wirst du besser in diesem Wurf sein, als wenn du ihn nie angeschaut hast und ihn dann zum ersten Mal machst. Das heißt, ein gewisses Maß an Bewegungslernen funktioniert über zum einen Visualisieren und zum anderen über ich konsumiere. Ich schaue mir das an, wie es läuft. Also
cool.
Training von zu Hause, ersetzt nicht das körperliche Training. Das größte Problem mit körperlichem Training ist, je nachdem, was es für ein Sport ist, irgendwo 2 bis 4 Stunden am Tag, mehr geht nicht körperlich, also über 4 Stunden am Tag zu trainieren, ist schwierig, gibt ganz wenige Sportarten und wenn, dann sind Sportarten sowas wie Synchronschwimmen, wo die halt auch mal 10 Stunden am Tag trainieren, aber es ist halt körperlich bei weitem nicht so belastend. Wenn du jetzt überlegst, dass du 6, 8 Stunden Ringen am Tag machen müsstest, das
ist etwas unmöglich.
Ja, das funktioniert dann vielleicht für einen Tag oder für 2 und dann ist Game Over. 2 bis 4 Stunden körperliches Training, aber mentales Training, du machst es, jeder Sportler macht es irgendwo unbewusst, wenn du überlegst, wie viel denke ich über Ringen nach, gehe Sachen durch, außerhalb von meinem eigentlichen Training, da kommen verdammt viele Stunden zusammen.
Ja.
Man kann es halt
auch. Ja, würde ich tatsächlich, also das, was du sagst, auch so unterschreiben. Also es ist, hatte ich auch schon Fälle, wo ich sage, okay, ich habe mir jetzt irgendwann einen coolen Wurf gesehen, so mal bei irgendeinem Bundesligakampf oder so, und dann schaue ich mir den ein paar Mal an, habe den so eigentlich im Kopf relativ gut drin und gehe ins Training. Und just for fun probiere ich das mal halt aus, ne? Und das Ding hat funktioniert so, ne? Dann denke ich, okay, soll ich das vielleicht in mein Repertoire aufnehmen so? Kann ich das langfristig trotzdem umsetzen? Passt das zu meiner Struktur und so? Aber das ist, also könnte ich 1:1 tatsächlich also so auch sagen, dass das schon auch was funktioniert. So. Du sagst ja, so die Motivationsgeschichte von den anderen Sachen, so Motivationsgeschichten hältst du grundsätzlich nicht so viele.
Mein Problem damit ist, und das ist auch mittlerweile sehr gut nachgewiesen, es funktioniert nicht zuverlässig.
Okay.
Also diese ganze Motivationsgeschichte, gibt es einige, wo es quasi das Feuer, das eh schon groß ist, das Feuer am Lodern hält oder es leicht erhöht? Ja, definitiv. Aber wenn du keine große Trainingsmotivation hast, wie viel bringt diese Motivationstraining tatsächlich dauerhaft? Realistisch gesehen, ne? Wenn jemand hast, der trainingsfaul ist, der bleibt trainingsfaul. Wenn du jemand hast, der nicht den Biss hat, wie viel von diesem Biss kannst du tatsächlich lernen? Und wie viel wird einfach nur durch das Training quasi rausgeschliffen?
Mhm.
Wie viele von denen, die so viel trainieren, beispielsweise wenn wir jetzt ins russische System von früher denken, bei wie viel haben diesen Biss und dieser äußert sich dann einfach durch diese Art von Training und wie viele werden einfach aussortiert?
Mhm.
Das heißt, die Frage ist, inwieweit trainiert dieses System dieses Durchhaltevermögen? Inwieweit isoliert so ein Trainingssystem einfach dieses Durchhaltevermögen?
Mhm.
Inwieweit fallen einfach die raus, die es nicht haben?
Mhm.
Ja, so allgemein psychologisch, die Trainingsfähigkeit und das Progressionspotenzial von psychologischen Faktoren ist verdammt klein.
Okay. Ja.
Es gibt immer einzelne Ausnahmen. Ich persönlich habe schon gesehen, wo jemand auch durch das Training mit einem Mentaltrainer Sprünge gemacht hat.
Mhm.
Aber es kommt verdammt selten vor.
Mhm. Ja.
Für die meisten ist einfach so, das Ganze so Motivationscoaching oder so ist, halte ich manchmal mehr für Unterhaltung als für tatsächlichen Mehrwert.
Okay.
Statistisch gesehen, es gibt für alles
Ausnahmen.
Es gibt für alles Ausnahmen. Mhm. Ne? Aber grundsätzlich so Mentaltraining wären sowas wie Visualisieren oder das ganze über Spiegelniveau, indem ich mir anschaue, ist tatsächlich nachweislichen Trainingseffekt und es trainiert auch das im Endeffekt. Es gibt zwei Ebenen von Denken.
Mhm.
Es gibt einen Nobelpreisträger, Daniel Kahneman, der ein Buch darüber geschrieben hat, schnelles Denken, langsames Denken.
Ja.
Und im Endeffekt, er bricht es runter auf ein rationales System, das ist das langsame Denken, wo wir über etwas nachdenken. Das ist wie wenn du auf die Matte gehst und dann greifst du den Kopf und dann denkst du jetzt, okay, jetzt Beispiel, ich ziehe jetzt den Kopf runter, dann greife ich unter die Schulter, um so an seinen Rücken zu kommen.
Mhm.
Und dann gibt es quasi das schnelle Denken, was instinktives Denken ist, wo du einen Bewegungsablauf so verinnerlicht hast, dass du in dem Moment, in dem du quasi den Kopf greifst, gar nicht mehr willkürlich diesen Bewegungsablauf mit unter die Schulter greifen und den Rücken holen machen musst, sondern du hast ihn so oft gemacht und er hat ihn quasi auf so einer tiefen Ebene gelernt, dass dieser Ablauf vonstattengehend ohne dass du ihn willkürlich ausführst.
Mhm.
Und das auch im Sport relativ gut untersucht. Beispiel, es gibt in der Dominikanischen Republik, wo Baseball riesig ist, haben sie Studien gemacht, um rauszufinden, was genau dafür sorgt, dass du diesen Ball treffen kannst. Weil man weiß, der Ball fliegt so schnell, dass der zweite Hälfte der Flugbahn siehst du ihn nicht. Das Auge ist nicht imstande, ihn zu sehen. Und was sie rausgefunden haben, diese Bälle haben ja diese roten Linien.
Mhm.
Und wenn du die roten Linien wegmachst, treffen selbst die Besten nicht mehr diesen Ball. Das heißt, das Ergebnis der Studie war, die Art und Weise, wie der Ball sich dreht, nimmst du unterbewusst wahr, denn du siehst es aufgrund diesen roten Linien. Und unterbewusst, ohne dass sie eine Ahnung haben, dass die roten Linien dafür schuld sind oder daran schuld sind, dass sie wissen, wie der Ball kommt, hat das Hirn gelernt, dass wenn der Ball quasi so aussieht, aufgrund der Rotation der roten Linien, dann kommt er dahin und dann treffe ich ihn.
Wahnsinn.
Ja. Und das ist im Endeffekt was, das ist eine Art von tiefem Lernen, das du willkürlich gar nicht wahrnimmst oder bewusst gar nicht so wahrnimmst, sondern ein Punkt, das ist im Endeffekt viel, viel Wiederholungen, wo dann Bewegungsabläufe so natürlich sind, dass du quasi nicht das, ich greife seinen Kopf, ich gehe unter seinen Arm und ich hole seinen Rücken, sondern es ist quasi, der hat den Kopf unten und in dem Moment, in dem du Richtung Kopf gehst, weißt du schon, okay, es ist zack, 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 ich habe seinen Rücken. Und das läuft natürlich um ein Vielfaches schneller. Das ist quasi instinktives Handeln. Und Instinkt ist ja im Endeffekt auch was, was zu einem gewissen Maß erlernt ist. Beispiel, du läufst in Russland durch den Wald und da kommt ein Eichhörnchen und du guckst an, denkst nett und dann läufst du ein Stück weiter und dann kommt dann ein Riesenbär. Ne? Und dann instinktiv weißt du unterbewusst, auch wenn du noch nie einen Bär gesehen hast, das Ding ist groß. Das Ding hat Zähne, ich kenne es von daher und sofort ist, wow, Vorsicht.
Mhm.
Diese Form des Lernens ist was, das wir willkürlich, du stehst jetzt nicht da und denkst dir, okay, das ist groß, das ist ein Bär, das hat, ne, sondern es ist einfach Bär, okay, Vorsicht.
Okay, ne? Krass, ja.
Und diese gleiche Form des instinktiven Lernens, quasi dieses schnelle Denken im Sport, passiert es unterbewusst primär durch viel, viel Wiederholungen und natürlich aber auch wieder durch dieses Visualisieren und das Anschauen. Und das ist ja im Endeffekt das, was du willst in jeder Sportart. Du willst Bewegungsabläufe und Reaktionen so verinnerlichen, dass du sie nicht willkürlich abrufen musst.
Mhm.
Denn gerade diese Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen, ist einer der wichtigsten Aspekte in jedem Sport. Egal welchen Sport du machst, du musst imstande sein, gute Entscheidungen in Millisekunden treffen zu können. Ob es jetzt im Fußball ist, wenn du siehst, okay, da ist eine Lücke, da muss ich reinlaufen oder der kommt so, das heißt, ich muss da rauslaufen, dass ich da stehe. Oder ob es im Ringen ist, wenn du siehst, whatever, der steht ein bisschen hoch, das heißt, ich komme an seine Hüfte, oder er ist ein bisschen zu weit vorgebeugt, das heißt, ich komme einfach an seinen Kopf. Diese Kleinigkeiten, die wenigsten bewusst wahrnehmen, das ist ja das, was du am Ende vom Tag verinnerlichen möchtest, um so schneller Bewegungsabläufe abrufen zu können und dann.
Ja, ja, finde ich total interessant, die Sichtweise so. Weil tatsächlich so dieser mentale Aspekt oder Motivationsaspekt so ein bisschen aktuell so das Gefühl ist, dass das jeder empfiehlt und jeder machen muss, so ein bisschen irgendwie. Aber ja, finde ich auf jeden Fall total spannend, auch so die Sichtweise. Was ich auch so aus der Erfahrung ist, dass es tatsächlich du auch in der Motivation mega, mega viel arbeiten kannst zwar, aber tatsächlich der letztendliche Erfolg gar nicht so stark da ist. Was eher noch zu dem Punkt, also so gesagt, visualisieren und anschauen, so aus meiner Erfahrung ist so, tatsächlich vielleicht eher zurückzugehen und zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht irgendwie Konflikte oder sonst irgendwas, Traumas oder was auch immer, was so in meiner Persönlichkeit oder einfach in meiner Struktur an Dinge auslöst oder wo dann auch wirklich das Thema Verletzungen aufkommt und so, dass es ja nicht immer nur Fremdeinwirkung ist, sondern Dinge einfach entstehen, aber letztendlich da irgendein Konflikt in der Familie oder sonst emotional einfach noch was drinsteckt, so in der Psychologie, dass es nicht damit zu tun hat, okay, jetzt du musst dich mehr pushen fürs Training oder sonst was, sondern vielleicht hat es einen ganz anderen, wenn man nochmal tiefer, einfach tiefer reingeht und das ist so das Bewusstsein, Unterbewusstsein-Thema schon auch ein starkes Ding einfach ist, glaube ich, wo auch viel Potenzial auch ist, eher an sowas irgendwie auch noch zu arbeiten. So. Wie siehst du sowas grundsätzlich?
Neben der technischen und der körperlichen Komponente gibt es die mentale.
Ja.
Die technische ist die am entscheidendsten ist.
Mhm.
Ich kann einen super Tag haben, du hast einen schlechten Tag.
Ja.
Rein hypothetisch, ich drücke deutlich mehr auf der Bank als du und mache deutlich mehr Kniebeugen als du und wir ringen gegeneinander. Wie wird das enden? Keine Chance.
Mhm.
Warum? Weil du technisch viel, viel besser bist als ich.
Mhm.
Jedem Sport die technische Komponente ist die grundlegende für deinen Erfolg. Die körperliche Komponente, rein theoretisch, wir sind beide gleich gut im Ringen, aber du bist einfach doppelt so stark wie ich.
Mhm.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jedes Mal gewinnst, verdammt hoch.
Mhm.
Die körperliche ist glücklicherweise, was meinen Job angeht, die, wo du in kürzester Zeit die größten Sprünge machen kannst.
Mhm.
In den meisten Sportarten kannst du in 2 Jahren Krafttraining 80% deines körperlichen Maximums rausholen. Was natürlich technisch, in welcher Sportart kannst du in 2 Jahren auf ein technisch hohes Niveau kommen? Ne?
Mhm.
Nicht in Teamsportarten, definitiv nicht in Ringen. Nach 2 Jahren Ringen gehe ich nicht zur WM.
Mhm.
Und dann die mentale Komponente ist die, mit dem am Ende vom Tag alles steht oder fällt. Du kannst technisch super vorbereitet sein, du kannst körperlich in der besten Verfassung sein, aber wenn halt aus irgendeinem Grund mental an dem Tag du ein komplettes Loch hast, einen kompletten Blockout hast oder du den Tag schon angehst mit, okay, ich werde halt wieder verlieren oder dann wirst du nicht gewinnen.
Mhm.
Die mentale Komponente spielt eine Riesenrolle und gerade so wie so Traumen, Glaubenssätze, Dinge, die man, es gibt ja so eine Handvoll Sätze, die sich jeder ständig selber sagt.
Mhm.
Jeder, der sich mal ein bisschen nachdenkt, du führst einen täglichen inneren Monolog und es gibt ein paar Dinge, die dir konstant wiederholst. Ne?
Mhm.
Und wenn es nur so einfache Dinge sind wie, oh, heute wird ein stressiger Tag.
Mhm.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein entspannter Tag wird, ist relativ gering, wenn du schon an den Tag gehst mit, oh, heute ist wieder viel los.
Mhm.
Und natürlich auch so im Training mit Gewinnen, mit Wettkampfdenken und so weiter, es spielt eine Riesenrolle. Kann man da viel machen? Ja.
Mhm.
Ist es möglich, große Sprünge zu machen? Ja.
Mhm.
Aber statistisch gesehen, die wenigsten machen große Sprünge und aus meiner Sicht einer der Hauptgründe dafür ist, weil die wenigsten erkennen, welch großes Potenzial da ist.
Mhm.
Also die wenigsten sind sich bewusst darüber, wie sehr die mentale Komponente sie ihnen hilft oder auch wie sehr die mentale Komponente sie zurückhält.
Okay.
Ja. Mhm. Gerade so, ein Punkt, den ich oft beobachte, auch im Sport auf hohem Niveau, ist dieses Thema Doping. Mhm. So nach dem Motto, es gibt den Sportler, da gibt es wahrscheinlich im Ringen auch, die sagen, der und der ist halt besser, weil der nimmt irgendwas. Mhm. Was aus meiner Sicht ein schwierig limitierender Mindset ist, so nach dem Motto, nee, der ist nicht besser als ich, der muss irgendwas machen, das quasi nicht erlaubt ist und deswegen ist er besser als ich. Mhm. Was ja im Endeffekt nicht nur die Verantwortung von sich selbst wegnimmt, sondern auch dieses Potenzial zu, nee, wenn ich die entsprechenden Entscheidungen treffe, nicht zwingend härter trainiere, sondern intelligenter trainiere, wenn ich eine bessere Strategie habe, dann habe ich die Chance, ihn zu schlagen. Anstatt einfach im Kopf sich einzureden, der muss irgendwas nehmen, deswegen ist er besser als ich.
Okay.
Weil es ein wahnsinnig selbstlimitierender Leitsatz ist.
Okay.
Also mental spielt eine riesen Rolle. Kann man es verbessern? Ja. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Aber einfach statistisch gesehen, die allerwenigsten werden da große Sprünge machen. Aber auch aus dem Grund, weil die allerwenigsten sehen, wie sehr es sie limitiert und natürlich auch andersrum, wie viele, die sehr erfolgreich sind, für die ist es halt einfach so normal. Das ist so, ja, das ist, ich gehe da hin und ich gewinne. Das ist also, so, das ist ja gar keine, sie haben alle keine Chance. Ist ja, wie viele von denen gibt es auf hohem Niveau und das sind auch oftmals solche, es läuft halt schief und irgendwie gewinnen sie trotzdem. Für die ist halt einfach komplett normal. Ja klar, ich bin der Beste. So, also auch solche, die dessen, für die ist es halt einfach normal, dass sie das so mental angehen. Und dementsprechend haben sie einen Vorteil davon. Die sind aber auch gar nicht so bewusst darüber, dass im Endeffekt das ein riesen Aspekt ist, diese mentale Komponente des Wettkampfs, dass das quasi ihre Grundeinstellung zu diesem Wettkampf schon mal ein riesen Vorteil ist. Kampfsport ist so ein Klassiker, Mike Tyson, der im Endeffekt die Leute mental gebrochen hat. Vor, oder Conor McGregor jetzt in der Neuzeit des Kampfsports, der einfach Gegner schon vor dem Kampf mental gebrochen hat, wo einfach von vornherein in seinem Kopf klar war, ich gewinne. Und für den Gegner im Kopf klar war, wird wahrscheinlich heute ausgenockt. Was natürlich dann da schon mental eine große Rolle spielt.
Ja. Wie siehst du den Zusammenhang so ein bisschen, weil ich es auch oft so beobachte und auch selber die Erfahrung auch schon hatte, gerade beim Thema Verletzungen, so gefühlt, dass das immer häufiger aktuell auch immer der Fall ist, dass das irgendwie passiert, gerade irgendwie Kreuzband ist so irgendwie auch in meinem Umfeld so oft Thema. Wie siehst du das grundsätzlich aus dem Aspekt einmal klar, ist da jetzt trainingstechnisch, therapeutisch, wie auch immer, also aus dem Gesichtspunkt, aber auch aus dem Gesichtspunkt, oder ist es dann oft auch so dieses Thema, dass da die mentale Komponente da irgendwo auch oft eine Rolle spielt, ohne dass jetzt groß Fremdeinwirkung jetzt stattgefunden hat oder so. Ja.
Auch bei der Thema Verletzung, die mentale Komponente aus meiner Sicht spielt eine größere Rolle, als die meisten sich eingestehen. Dass da, wie du das Ganze wieder in den Wettkampf angehst, spielt eine Rolle in wie hochwahrscheinlich machst du einen Fehler und auch wie du das Wettkampf und den Training geistig angehst, spielt eine Rolle, was deine Regeneration angeht. Also es gibt dieses Feld Psychoneuroimmunologie oder Psychoneuroendokrinologie. Also im Endeffekt, es wird untersucht, welchen Effekt hat unsere Psyche und psychische Faktoren auf Reaktionen unseres Körpers, angefangen von Hormonhaushalt über Neurochemie, über Immunsystem. Louis Pasteur, der unter anderem das Pasteurisieren entwickelt hat, ist, wenn ich mich richtig erinnere, war es 1874, der Erste, der festgestellt hat, dass wenn er Hühner stresst, sie schneller eine Infektion kriegen. Das quasi das Immunsystem ist kompromittiert, wenn er dem Huhn einen Haufen Stress aussetzt. Mittlerweile ist auch dieses Thema ein medizinisches Forschungsgebiet. Und wenn du quasi durch den entsprechenden Mindset eine Stressreaktion hast, und je nachdem, was du sagst, ist es natürlich, kannst du dir durch den inneren Monolog eine ziemliche Stressreaktion produzieren. Wahrscheinlich auch der ein oder andere schon mal erfahren. Ich glaube, es war Mark Twain, der gesagt hat, dass ich habe in meinem Leben viele Katastrophen erfahren. Die wenigsten davon sind nie passiert. Ja, wenn du quasi so Szenarien im Kopf durchläufst und basierend darauf eine wahnsinnige Stressreaktion hast, diese Stressreaktion, also Ausschüttung des Hormons Cortisol, hat dann darüber hinaus auch noch Auswirkungen auf Immunsystem. Und wenn wir gerade von Regeneration und damit von Verletzungen sprechen, das Immunsystem ist die primäre Komponente neben der Leber, die für Regeneration sorgt. Also Entzündungsmechanismen, quasi Reparatur und damit Regenerationsprozesse im Körper werden vom Immunsystem reguliert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Mindset hat oder quasi mich einem Stresszustand aussetze aufgrund meines Mindsets, hat es nachweislichen Effekt auf mein Immunsystem. Da ist mittlerweile auch gerade in diesem Bereich HIV ist relativ viel Forschung betrieben worden, weil man da natürlich sehr gut Immunreaktionen messen kann. Und es ist ganz klar nachgewiesen, es gibt diesen Effekt. Sprich, ich habe einen Effekt auf mein Immunsystem, was natürlich aus Sicht des Sportlers mit Sicherheit eine Komponente, die eine Rolle spielen kann, ist, dass mein Mindset so einen Effekt hat auf meine Regeneration. Und natürlich, je schlechter meine Regeneration, desto potenziell größer das Risiko für so Overuse-Injury, Verletzungen, ja. Und dann auch Geschichte mangelnde Stabilität, die dann zu Kreuzbandrissen führt. Also da, basierend auf so einer Argumentationskette ist als einer der Gründe, wo ich sehe, Verletzungen und das Mindset können stark korrelieren. Okay. So eine gewisse Leichtigkeit, gerade so ein Beispiel wie dieser Romero, der ständig am Tanzen ist, am Quatsch machen ist, ne, so, das ist eine gewisse Leichtigkeit, die mit Sicherheit viele Vorteile hat, unabhängig vom Sport. Es gibt auch in vielen anderen Sportarten so Beispiele. Also ich habe mich mal unterhalten mit Rudolf Pflugfelder, der russischer Gewichtheber, 64 Tokio Gold gewonnen, danach Trainer gewesen des russischen Nationalteams. Und er war dafür bekannt, dass er direkt vor einem Hauptwettkampf Nickerchen machen konnte. Das war so sein Ding. Also während natürlich die meisten wahnsinnig aufgeregt sind und so weiter. Nee, für ihn war es wichtig, Ruhe bewahren. Und er hat immer direkt vor dem Wettkampf Nickerchen gemacht. Oder so jemand wie Floyd Mayweather, wahrscheinlich der beste Boxer aller Zeiten, ist dafür bekannt, dass er quasi vor seinen Kämpfen sich einen großen Fernseher und ein Sofa in die Umkleide stellen lässt und dann da noch ein bisschen was im Fernsehen schaut, Basketballspiel oder dergleichen, wo dann halt die dann relativ so ein relativ ruhiges Mindset haben, so nach dem Motto, hey, es ist 2 Stunden vor Wettkampf, also wenn ich jetzt nicht ready bin, dann bin ich nie ready. Ja, wäre natürlich andersrum, wenn so eine Aufgeregtheit hat natürlich seinen Vorteil, aber hat halt auch oftmals seine Nachteile, dass quasi so eine Übererregung die Leistung abnimmt. Ich hatte mal so einen Monolog gemacht im Podcast zu dem Thema Jerkys Dotzenkurve, was im Endeffekt so eine Kurve ist, die Erregungszustand beschreibt in Korrelation mit Leistung und dass du quasi auf dieser Spitze dieser Kurve einen optimalen Erregungszustand hast und was gerade im Leistungssport oft passiert ist, dass gerade bei Hauptwettkämpfen quasi der Sportler übererregt wird. Das heißt, während du im Training ist alles normal, aber dann sind da irgendwie 1000 Leute in der Halle, da ist Fernsehen da, und jetzt habe ich trainiert seit Jahren für diesen Moment und du auf einmal da rausläufst und dann ist halt und du quasi diesen Übererregungszustand hast, der dann einfach Leistungsfähigkeit minimiert und natürlich dann auch indirekt definitiv Verletzungsrisiko steigert.
Okay, krass, ja gut. Ein klassisches Beispiel bei uns ist das so, bei uns gibt es immer ganz viele Trainingsweltmeister. Ja. Ja, jetzt auch im Training unglaublich Qualität und auch einfach Leistung grundsätzlich in allen Bereichen, auch Quantität, was sie da abliefern. Eigentlich von den Voraussetzungen müssten sie es reißen, aber im Wettkampf plötzlich, also wie als ein Blackout dann immer wieder da oder die Leistung überhaupt nicht ansatzweise abrufen können, wie im Training. Ja, das ist ganz, ganz, ganz typisch.
Zustand der Überregung.
Ja, und dazu gibt es andere, die im Training eigentlich immer so ein bisschen Halbgas fahren, aber im Wettkampf dann wirklich Dinge rausziehen, die sonst nicht so möglich sind. Ja.
Das Thema YouTube und Ringen. Wenn jetzt jemand noch nie einen Ringenkampf angeschaut hat, was sind die ersten 1-2 Kämpfe, wo du sagst, wenn du noch nie Ring angeschaut hast, geh auf YouTube, schau dir diese 1-2 Kämpfe an, wo die Wahrscheinlichkeit, dass jemand weiter an Ringen interessiert ist oder sogar ein Fan des Ringens wird, am höchsten ist?
Also ich würde sagen, tatsächlich gar nicht einzelne Kämpfe anzuschauen, erstmal weil es wirklich, also Ring hat schon auch ein komplexes Regelwerk, um das erstmal zu verstehen, was da passiert. Um mal so eine Inspiration oder das zu verstehen, was hinter Ringen steckt, würde ich eher so tatsächlich mal empfehlen, in YouTube quasi so Best-ofs dann einzuschauen. Ne? Also das heißt, viele Aneinanderreihungen von verschiedenen Griffen, also Best-of Wrestling oder Best-of Freestyle Wrestling oder Best-of Greco-Roman Wrestling. Natürlich nicht nur Wrestling eingeben, sonst kommen da ein Haufen Show-Wrestling quasi. aber ja, so Zusammenschnitte einfach von verschiedenen Techniken. Ne? Da gibt es ganz, ganz interessante Videos, so, um einfach zu sehen, okay, was da so alles möglich ist, weil diese Würfe halt nicht andauernd im Kampf passieren. Ne? Also ich glaube, so oft Leute, die jetzt noch nicht so die Faszination dafür haben, die stempeln das relativ schnell als langweilig ab. Ne? So, was dem aber natürlich nicht ist, wenn man versteht, was erstmal dahinter steckt und was auch möglich ist, ne? So an Griffen und an Techniken. Ja, genau. Also das ist so, ja, das würde ich so erstmal empfehlen, um zu schauen, okay, was da alles so möglich ist oder was eigentlich jeder irgendwo beherrscht, auch an diesen Griffen. Also mit jedem Einzelnen quasi auch machen könnte im Training quasi, aber klar im absoluten Wettkampf und auf Top-Niveau diese Würfe nicht immer einfach möglich sind. Ja.
Für dich jetzt nächstes großes Ziel, Tokio?
Genau, Tokio.
Nächstes 2021.
2021, genau. Ja, jetzt steht ja das Datum tatsächlich fest, also ähnlich wie eigentlich dieses Jahr, so Ende Juli, Anfang August, genau. Das ist so das große Ziel, absolut. Und da auch an einem, um die Medaille zu kämpfen, das ist so meine Zielvorgabe, so, die ich mir setze. Und habe richtig Bock drauf. Ja.
Wenn du jetzt so zurückschaust, die letzten gut 20 Jahre Ringen, was waren so die ein, zwei Momente oder die ein, zwei Matches, wo du sagst, boah.
Die ich selber erlebt habe oder die ich jetzt gesehen habe? Also beides. Alles beides.
jeweils ein.
Ja, aus dem Aspekt, also für mich, was jetzt persönlich so ein Schlüsselerlebnis einfach war, die gibt es ja immer wieder, wo ich jetzt auch schon im älteren Alter quasi oder Sportalter mehr oder weniger, sag so, wo der Sprung zwischen Juniorenbereich quasi in den Männerbereich ist bei uns schon extrem, extrem hoch. So, du brauchst meistens, also in der Regel brauchst du so 3 Jahre, bis du im Männerbereich irgendwo gut dich etablierst. Und das war so bei einem Moment bei mir, wo ich sagen würde, klar, wo so mein erstes großes internationales Turnier, wo ich dann auch im Männerbereich starke Gegner quasi besiegt habe. Also das ist so ein Moment, den ich hier nennen kann. Und ein Kampf einfach, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme in die Weltspitze dann danach. Also auch, wo ich einen Medaillengewinner bei Olympischen Spielen das erste Mal besiegen konnte, wo ich davor 5-mal gegen ihn verloren habe, quasi. Ne? Also Johan Euren.
Woher kommt
er? Nach Schweden.
Okay.
Genau. Also auch 2-3 Olympische Spiele teilgenommen, genau. Und 2012 dann auch Bronze geholt und auch immer wieder Trainingspartner und gewesen und auch oft Gegner quasi auf der Matte und ich ja viele Jahre einfach nicht wusste oder nicht an ihm rein vorbeigekommen bin und irgendwann dann gemerkt habe, okay, wo ich ihn dann auf dem Turnier schlagen konnte und das sind dann einfach auch so Schlüsselmomente, wo du sagst, okay, da tut sich was in deiner Entwicklung, ja, du so die Dinge, die da auch nochmal frische Motivation einfach geben und du einfach siehst, okay, du bist auf dem richtigen Weg, so Das sind so Momente. Ja, absolut.
Cool. Eduard, ich würde sagen, das war ein sehr guter Einblick in das Thema Ringen.
Ja.
Zum einen so Ringen allgemein und dann auch in dein Training und deine bisherige Karriere. In jedem Fall viel Erfolg für Tokio 2021.
Genau, danke dir.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Ja, war schön, hier zu sein.